Mensch, Julia, was für eine wahnsinns erste Folge.
Verrückt.
Ja.
Verrückte Welt seit 2 Wochen, seit wir mit der ersten Folge online gegangen sind. Wahnsinnig viele Reaktionen, Nachrichten, Feedback bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch alle.
Ich bin total geflasht.
Ja, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und die Folge angehört habt, euch Zeit genommen habt, auch ja, uns ein Feedback zu geben, uns lange Nachrichten zu schreiben. Und Grüße gehen raus an euch.
Ja, deswegen... Willkommen bei Couple Classics, euer Expertenpodcast für Paare, Eltern und solche, die es werden wollen oder nicht.
Ja, herzlich willkommen zum 2. Teil der Folge Was macht ein Kind mit unserer Beziehung oder das Ibiza-Dilemma?
Genau. Los geht's.
Wir steigen auch gleich mit dem Thema wieder ein. Was macht ein Kind mit unserer Beziehung? Also falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, geht in die erste Folge. Weil wir ja relativ lang dann tatsächlich, haben wir ja gemerkt, über diese Ibiza-Situation gesprochen haben, wollten wir euch nochmal kurz aufklären, warum das so wichtig war. Warum wir da im Prinzip so lange drauf, ich sag mal, rumgekaut haben.
Wir wollen Sponsoring für einen Urlaub in Ibiza.
Genau. Unabhängig davon, vom Ushuaia.
Ja.
Unabhängig davon ist es der erste große Knackpunkt, glaube ich, in der Veränderung gewesen eurer Beziehung, eurer Dynamik. Aus 1 und 1 wird 3. Und die Bedingungen, die Bedürfnisse verschieben sich. Deswegen haben wir viel über Ibiza gesprochen. Erklär es nochmal, warum das so wichtig für dich war, warum du auch so viel darüber gesprochen hast.
Weil das das erste Mal war, wo ich das Gefühl hatte, wir sind nicht mehr so ganz beieinander, gefühlsmäßig, ja. Wolfgang und ich, sondern wir nehmen die Sache jetzt tatsächlich, also die Sache, das Kind oder die Situation mit dem Kind einfach unterschiedlich war und es fällt uns auch schwer, wenn man nicht ordentlich drüber spricht, dass man den anderen versteht, was da los ist.
Mhm.
Und deswegen war das, glaube ich, wirklich so der erste Knackpunkt, der dann so die Zukunft so ein bisschen mitbestimmt hat und dem dann viele gefolgt sind.
War das dann auch eben der erste Knackpunkt oder eine der ersten Situationen, wo er dich nicht mehr als Mensch verstanden hat, was er vorher immer so, das ist meine Veronika, ich weiß, wie die tickt, ich weiß, was die braucht, ich weiß, was die zu essen mag, ich weiß, wenn die morgens den Kaffee nicht hat, dann weiß ich nicht, dass er plötzlich auch nicht mehr verstanden hat, was ist denn los mit der?
Ja.
Es geht uns doch gut, wir haben ein schönes Haus, weil ihr habt ja auch noch beim ersten Kind gebaut.
Ja.
Das ist vielleicht auch so eine Sache, die man nicht machen muss.
Nicht unbedingt.
Aber es geht euch gut, ihr seid, ja, ich sag mal, grundsätzlich gut situiert, gesund. So, dass er auch gedacht hat, was hat die denn? Was,
ja, vor allem, es war, gab ja nie Themen zwischen uns, also so bis auf die üblichen Sachen, aber selbst die, eben, es man hatte nie dieses Gefühl, man versteht sich einfach emotional nicht.
Ja.
Und das war so das erste Mal und ich glaube, damals haben wir es eben noch so ein bisschen abgetan mit der Schwangerschaft.
Mhm.
Das war das, wo ich letztes Mal gemeint habe mit diesem Deckmäntelchen, da hat, wir hatten mal ein Gespräch drüber, da hat er dann zu mir gesagt, ja, er hat halt gedacht, mei, das sind halt die Hormone, gell? Und wenn das Kind mal da ist, dann bounzt sie ja dann praktisch wieder zurück, weil dann gibt es ja keine Schwangerschaftshormone mehr und dann ist sie dann schon wieder normal dann. So, das, ja, kann ich ein bisschen aussitzen, da muss ich gar nicht so viel drüber sprechen. Eben, die ist ja, die spinnt halt jetzt ein bisschen so.
Ja, und das meine ich eben auch damit, dass sich plötzlich eine Dynamik verändert hat, mit der auch er nicht klar kam.
Ja.
Würdest du sagen, er hat rückblickend, hat er oft gefragt, was kann ich tun, was brauchst du denn, was fehlt dir denn, was ist denn los? Weil ich bin ja auch auf das, wollte ja auf das, ja, Thema Stillen auch hinaus, weil wir da was in der Therapie einen richtigen Meilenstein rausgearbeitet,
ja,
haben, weil es ja nicht so funktioniert hat, wie du das gerne gehabt hättest. War das wie so ein Vorläufer so und was ist jetzt ihr Problem? Was,
ja,
was ist denn jetzt schon wieder?
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Ja.
Intellektuell verstehe ich es nicht.
Ja, tatsächlich. Also einfach intellektuell lässt sich das so gar nicht nachvollziehen.
Wir haben alles, wir sind,
ja,
gesund.
Ja, genau. Und eben, und da spielt eben auch die Art der ersten Geburt natürlich mit rein, wo ich ja in der letzten Folge erzählt habe, wie schlimm das für mich war oder wie unzufrieden ich damit war oder was das einfach mit mir gemacht hat, dieser geplante Kaiserschnitt. Und für mich eben, weil ich habe es natürlich ganz anders wahrgenommen, weil ich ja den Kaiserschnitt hatte. Und für alle Außenstehenden, die sagen, ja, also wenn man es jetzt mal so ganz rational betrachtet, wie du schon gesagt hast, es gab ja gar keine andere Möglichkeit. Natürlich musste das so sein. Und dann ja auch so ein Klassiker, ja, mei, Hauptsache dem Kind geht's halt gut, gell? Es ging halt nicht anders. Mhm. Und ihr seid ja beide, Hauptsache das Kind ist gesund und dir geht's ja irgendwie auch. Also du hast es ja auch ganz gut überstanden, so bist ja nicht gestorben.
Naja, und dann beginnt ja auch irgendwie der nächste, ich sag mal, Ungerechtigkeitsfaktor mit das Babybier. Also Männer feiern den Vater.
Ja. War bei uns
beim
auch.
Babybier. Mhm. So, das ist halt einfach so eine Tradition, was total okay ist. Ja. Das dürfen Männer ja machen. Warum machen wir Frauen das nicht? Und zu den Frauen kommen nur Geburtstagsgrüße für das Baby und alles Gute zur Geburt. Und hier ist ein Schnuller, hier ist ein Dies. Und meine Freundin Anja, die das natürlich auch hören wird heute, da war ich ja auch zum Baby. Grüße gehen raus an Anja.
Hey.
Und da war ich da und sie hat von mir einen Gutschein für den Wellness-Tag für uns zwei gekriegt. Oh. Weil das Baby kriegt ja sowieso schon so viele Geschenke und der wird schon von mir auch nochmal was bekommen. Aber ich fand das viel wichtiger, ihr Props zu geben, weil sie hat dieses Kind auf die Welt gebracht. Und zwar
was
ziemlich
für eine
prima.
Leistung.
Ja,
ey.
Also ziemlich prima und alles irgendwie so, wie es irgendwie man sich das eben auch vorstellt und hat das Ganze überlebt und alles ist irgendwie super. Da habe ich tatsächlich auch gar nicht lange drüber nachgedacht und das ist bei meiner besten Freundin, wo ich Patentante bin, die hat von mir einen Gutschein fürs Musical für Herkules.
Oh,
ja, das ist jetzt in
ich
Hamburg.
Bin neidisch.
Ja. Komm mit. Oh. Sie hat auch eh gefragt, ob du ihre beste Freundin sein willst.
Kommst ich bin dabei.
Mit, kommst du einfach mit, weil ich auch dachte, das Gleiche, ne? Dieses, wir müssen auch da, und ich meine jetzt auch da wieder nicht so um Gottes Willen, ne? Wir müssen jetzt dann auf einer Sänfte durch die Gegend tragen, aber ein bisschen mehr so, High five. So wie die Männer das dann auch mal, geil, du hast ein Kind gezeugt, cool, klatschen wir ab, lass uns einen saufen gehen. Okay, ganz kurz, aber du hast ja einmal kurz dazu beigetragen, aber dann, und da können wir ja nichts dafür, ne? Da ist dieser physische Prozess nun mal so. Und da ist ja dann quasi der nächste Ungerechtigkeitsmoment. Ja. Und dann kommt ja leider bei allen Frauen und wie auch bei dir das Thema Stillen.
Ach, ja.
So, das ist... Also jede Frau oder die meisten Frauen, oder es gibt irgendwie dann auch da Studien, dass ich glaube, um die 5-9%, bei denen Frauen klappt das wohl nicht. Mhm. Aber ich sag mal, bei allen anderen 90%, wenn sie sich dazu frei entscheiden, klappt das grundsätzlich. Ja. Weil das dann ja so klar ist, andocken, stillen, fertig, aus. Außer Frauen entscheiden sich, aus welchen Gründen auch immer, das nicht zu tun.
Was ja dann völlig, genau.
Bewusste
völlig
eigene Entscheidung
für jeden,
ist, genau. Bei dir war das nicht so.
Nee.
Und da war dann so ein, ich sag mal, nächster großer...
Ja, das war ein großer Bruch. Missverständnis?
Großer Bruch?
Ja, ich würde schon...
Bruch nennen.
Es war kein Missverständnis, es war ein Bruch. Mhm. Ja, leider. Haben wir gekittet jetzt zum Glück, sonst wären wir ja nicht hier.
Yay!
Aber das war ein großer Bruch.
Warum?
Weil... Deswegen eben so wichtig, diese ganze Plazenta Previa und Kaiserschnitt-Vorgeschichte und wie mich die Geburt schon so unzufrieden gemacht hat und mich so gebeutelt hat, wie ich es letztes Mal formuliert habe. Da habe ich mir gedacht, okay, kannst du noch irgendwie ein bisschen ertragen, dass das halt jetzt so war, wie es ist, aber jetzt wird alles super. Nach meiner Enttäuschung von meiner wundervollen Geburt, die ich mir ausgemalt habe, war dann die nächste große Wunschvorstellung, ab jetzt hat, gut, dann haken wir halt die Geburt ab, aber ab jetzt wird es toll und ab jetzt bin ich ganz in meiner Mutterrolle und erfülle alle meine mütterlichen Pflichten.
Deine?
Ja, und ich kann jetzt dann mein Kind stillen und ab jetzt wird alles toll. War nicht so. Aus Gründen, die wir nicht wissen, vielleicht wegen dem Kaiserschnitt, vielleicht weil es zu früh war. Man weiß es halt nicht. Es ist halt so, wie es war. Hat das Stillen nicht geklappt. Magdalena war super müde die ganze Zeit, hat immer nur so ein bisschen angefangen und hat nicht weiter gestillt. Und im Krankenhaus, da haben sie da, gut, da ist halt auch, es ist ja Krankenhaus, ne, da die Hebammen und die Schwestern haben einfach nicht so viel Zeit, sich da wirklich da mal ein bisschen daneben zu setzen und da zu unterstützen in dem ganzen Stillvorgang. Und da habe ich mir noch gedacht, ja, okay, das ist halt jetzt hier und das ist die Situation und das ist das Krankenhaus und so, wenn dann die Milch einschießt, dann schießen dann die Hormone auch noch mit dazu und dann bist du eh völlig neben der Spur und das ist alles und heust, weil deine Zahnbürste halt jetzt runtergefallen ist ins Waschbecken. Das bricht man dann schon in Tränen aus, ja. Und eben, da denkt man sich dann auch, ja, man weiß es ja rational, das ist halt jetzt klar, die Hormone müssen sich umstellen, damit das alles funktioniert. Und da habe ich mir dann noch gedacht, gut, jetzt gehst du mal heim und dann ist alles in Ruhe. Und da habe ich meine super Nachsorgehebamme und dann klappt das dann alles. Und die kam und der erste Satz von ihr war auch, naja, es ist noch kein Kind vor der vollen Mutterbrust verhungert. So nach einem halben Tag hat sie gesagt, gut, Magdalena verhungert. Oh Gott, das klappt gar nicht so. Müssen wir was anders machen. Und dann ging es los, ja, okay, was machen wir? Hat sie gesagt, gut, ich kann mich entscheiden, halt einfach komplett gleich das Stillen sein zu lassen und halt Pränahrung. Was völlig fein gewesen wäre, natürlich. Ja, weil
du wärst nicht du, wenn du nicht du wärst.
Genau, für mich war es gar nicht fein. Weil eben nach der ganzen Geburt habe ich mir gedacht, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt war schon die Geburt, ich muss leider so sagen, die Geburt war einfach schon so beschissen für mich. Ich habe das Kind nicht auf die Welt gebracht und jetzt kann ich nicht mal stillen. Was bin ich denn für eine Mutter? Total Versagen auf ganzer Linie. Und so habe ich mich gefühlt. Und es war ganz, ganz schlimm für mich und ganz schwer. Und für Außenstehende wie den Wolfgang natürlich, war das nicht so sehr nachvollziehbar, weil die Priorität natürlich, dass das Kind nicht stirbt, logisch, hatten wir beide. Und er hat sich halt gedacht, ja, das ist Maie, dann halt Flasche. Ja, viele Kinder werden mit Pränahrung groß, mit Pulver und ist auch völlig fein, wirklich. Die Kinder werden hervorragend groß damit. Also was ist denn jetzt ihr Problem? Was ist denn jetzt? Ist es doch cool und jetzt, warum kann sie jetzt nicht einfach sich so ein bisschen chillen und sich freuen, dass das Kind da ist und dann mach mal halt Flasche, ist doch völlig wurscht und wird auch cool. Konnte er nicht nachvollziehen. Und für mich war das einfach, es war, ja, total Versagen.
Erinnerst du dich noch an unsere Sitzung, wo das aufkam?
Ja, oh, ich habe geweint.
Oh, wann nicht?
Ja.
Aber bei ihm war auch wirklich so ein, als wäre es so ein Aha-Effekt gewesen, weil ich es dann eben, ich sag mal, ganz hormonell, ganz biologisch erklärt habe, dass das natürlich grundsätzlich genetisch gesehen deine Aufgabe ist, dieses Baby zu stillen und das jetzt am Überleben zu halten. Und unser Gehirn funktioniert ja in vielen Momenten oder in vielen Reaktionen noch wie in der Steinzeit, so Panikattacken, die es heute gibt, die machen natürlich eigentlich gar keinen Sinn. Aber wenn wir uns erschrecken, wenn wir vor uns Angst haben oder es Situationen gibt, in denen wir nicht gewachsen sind, entwickeln wir Angst- und Panikstörungen und dann wird eine Menge Cortisol ausgeschüttet und es ist ein Stresshormon und so. Da passieren halt Dinge, die dann auch das Stillen hemmen können, logischerweise. Und wir dann eben nicht rational reagieren und agieren können. Also war bei dir natürlich ganz klar, ich muss das jetzt machen, das ist meine Aufgabe. Ja. Ich das ist dafür
bin das Kind stirbt.
Ja, ich bin auf die Welt gekommen und ich habe ein Kind auf die Welt gebracht, um das zu ernähren. Und als wir ihm das dann so auch klar gemacht haben, während du natürlich viele Tränen verloren hast, war ihm so, okay, krass, das war mir nicht, da habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja. Ich habe einfach nicht verstanden, warum das jetzt so ein großes Thema ist.
Ja.
Und das war ein riesen
Durchbruch für uns.
Ja.
Ja, voll.
Ja. Mhm. Das war wirklich anzusehen, dieser Durchbruch, vor euch zu sitzen und das mit anzusehen war auch wahnsinnig schön, aber natürlich auch, ich leide ja manchmal mit. Und das war auch so, weil man eigentlich sagen würde, es wäre so schön, wenn euch das erspart geblieben wäre, aber jetzt sind wir wieder da, wie es letztes Mal schon gesagt, wären wir heute nicht hier. Und wenn wir jetzt aber wenigstens was daraus gelernt haben oder das wenigstens nutzen können für andere Paare, und auch da sind wir wieder bei dem Grund des Podcastes, wir hoffen einfach, dass jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, ich stecke in genau der gleichen Situation. Ja. Und ich sage ich meinem Partner, hör da bitte kurz mal ein, lass dir das kurz mal erklären, wie sich das für mich anfühlt, warum es nicht einfach zur Pränahrung oder Prämilch greifen ist, sondern dass das nicht einfach eine bewusste, rationale Entscheidung ist, sondern dass mir mein komplettes System, jede Faser in mir, jede Zelle in mir sagt, ich muss stillen können, da ist die Milch ja drin. Ich spüre den Milcheinschuss, Ich habe Brüste bis nach Meppen.
Ja,
also
sie sind voll.
Das ist, das ist ja auch gut so. Warum geht das nicht? Es gibt auch keinen Grund dafür. Und dass man dann eben sagt, hör zu, wie kann ich dir helfen und wie lange willst du gehen? Und ich bin natürlich aber der Partner und da wieder, ich bin auch an deinem Wohl interessiert. Was kann man tun? Geht man zu einer Stillberatung? Spricht man offen mit einer Freundin? Aber auch, ne, haben wir auch letztes Mal gesagt, du bist die erste im Freundeskreis gewesen und es ist noch keine Vergleiche. Dass das so einen großen Bruch hinterlassen kann, ist halt einfach schade, aber verständlich, ne? Also es ist auch für Wolfgang dann super verständlich gewesen und hilft euch ja auch in vielen Situationen. Denkt nochmal an die Stillsituation. Alles klar.
Ja.
Und deswegen, ja, war das natürlich auch wieder dein Verlust.
Ich glaube von uns beiden. Das war so ein, auch ein erster ganz großer Schritt von uns beiden voneinander weg.
Mhm.
Weil da haben wir uns beide einfach noch mehr wie bei der Geburt. Ich glaube, das war so dann richtig, wo wir es beide richtig gefühlt haben, dass wir es eben nicht mehr fühlen, den anderen.
Ja. Und du hast das mal in einer unserer Vorbesprechungen für den Podcast gesagt, ich schaffe das schon mit meinem Kind.
Ja. Genau, weil ich habe mich dann, weil eben das Verständnis von ihm gar nicht kam, weil das halt auch nicht verstehen konnte, ich konnte es auch nicht erklären.
Mhm.
Also ich konnte auch nicht erklären, warum das so ein Thema ist, weil rational, rein logisch ist es ja kein Thema. Natürlich stirbt sie nicht, wie vor 100 Jahren wäre sie schon gestorben, aber jetzt natürlich nicht, ist ja alles cool, aber angefühlt für mich hat sich's. Die stirbt jetzt. Und weil das Verständnis so gar nicht da war, hat dann bei mir eben dann auch irgendwas so ein bisschen zugemacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es alleine. Mhm. Eben. Dann machen mein Kind und wir machen das jetzt alleine. Und ich schaffe das jetzt, ich muss das doch schaffen, mein Kind zu stillen.
Ja, und da ist schon so viel falsch dran, ne?
Ja.
Ich, mein Kind und ich alleine.
Ich,
ja, genau, alleine. Mhm. Das ist, und da kommen wir eben auch mit dem, was ich ja angekündigt habe, eben ein Drittel aller Ehen wird geschieden,
mhm.
bei 40%. Und davon sind prozentual gesehen fast 80% in den ersten drei Lebensjahren des ersten Kindes. Also es wundert mich auch nicht, was ich dann so aus diesen ganzen paar Geschichten dann auch höre. Und alle kommen mit mir so, hey, wir waren ein super Team vorher, alles war toll. Und wir waren immer irgendwie, und ich weiß nicht mehr, wer dieser Mensch ist.
Ja.
Und ich habe ihn verloren, ich habe sie verloren. Sie ist nicht mehr da, sie sieht mich nicht mehr.
Nee, ich bin nicht
existent.
Ja.
Und das ist, dazu habe ich dann zwei Fragen. Und die erste ist eben, was macht auch Social Media damit so? Ne? Diese Vergleiche der Happy Families und der Happy Couples, wie die das machen. Dass man sagt, aber mein Mann macht das nicht. Oder Vergleiche im Freundes- und Bekanntenkreis. Was macht aber auch da wieder bei der zweiten Frage dieser Perfektionismus und diese Aufopferung, ich muss das alleine schaffen. Ich gebe ihm gar nicht die Möglichkeit.
Ja, ja, zur ersten Frage. Mhm. Das hat wahnsinnig viel Einfluss. Ich muss sagen, also die Magdalena wird eben jetzt 10, das war vor 10 Jahren, war die Geburt, da war noch gar nicht so sehr viel Social Media, aber auch das hat gereicht für mich, diese Vorstellung oder diese Idealvorstellung von der Mutter, die da gezeichnet wird, die keiner schaffen kann.
Was ist eine Idealvorstellung und was ist richtig oder falsch? Du bist ein Individuum, dein Kind, deine Beziehung, dein System. Du hast zwei Kinder, die sind unterschiedlich.
Ja,
und absolut. Die werden gleich vermeintlich erzogen.
Ja.
Nein, werden sie nicht, weil das geht gar nicht.
Nee,
Erstgeborene, halt, Zweitgeborene.
Und jeder hat ja seine Persönlichkeit dazu. Ja,
ja, man sagt ja 50% Charakter, 50% Entwicklung, Erziehung, Umgebung, Umfeld. Und das sind ja immer, die Studien sind sich ja so, wenn man sagt, wie wird ein Mensch, wie er wird, ne? Da merkst du ja schon, du kannst nicht jedes Kind in das gleiche Schema pressen.
Nee.
Soll man auch nicht.
Nein. So, dann wäre es auch langweilig.
Genau, und dann eben dieser Vergleich, sage ich jetzt mal, der damals noch nicht so groß war, aber trotzdem bei dir vielleicht irgendwie da war.
Ja.
Die Frage, ob jetzt nur Social Media, aber auch Verwandten oder Bekannten.
Wollte ich gerade sagen, es ist auch die Vergleiche eben zu früheren Generationen. Also wenn ich mir denke, meine Mutter und meine Großmutter, also vor allem da stand es überhaupt nicht zur Debatte, ja. Die haben das ja alles gewuppt und da haben die Männer ja gar nicht geholfen in den Generationen. Die sind ja einfach arbeiten gegangen und die haben das alles gemacht. Die haben die Kinder und dann an den ganzen Haushalt und dies und jenes. Und
ja,
dann
aber wer ist denn nach 12 Monaten wieder arbeiten gegangen?
Ja.
Frag nur für einen Freund.
Ja, ja, aber das sieht man ja in dem Moment dann auch gar nicht. In dem Moment siehst du ja nur, was du nicht schaffst.
Genau, aber wer wollte eigentlich gar nicht nach 12 Monaten wieder arbeiten
gehen?
Ja,
das ist richtig. So. Ich wäre gern länger daheim geblieben.
Ja, weil
eigentlich.
Du ja auch, und das haben wir ja schon auch in den Paarsitzungen ganz, ganz oft besprochen, dieses, und dann opfert sie sich auf und dann macht sie 48 Disney-Torten und die und dann schneidet sie noch Sachen aus. Und wir immer gesagt haben, ja, okay, ist das das Problem oder ist das Problem, dass du nicht den Raum dafür bekommst?
Ja.
Weil du liebst das, du findest es toll, du ja, am liebsten mega. Noch mehr. Und wir haben auch mal überlegt, ob du nicht eigentlich umschulst zu so einer Kindergeburtstagspartyplanerin.
Ja.
Die wären toll. Und das ist ja, du bist ja darin eigentlich schon aufgegangen. Und dann kam die Erwartungshaltung, jetzt muss ich noch einen Job dazu haben, ich muss auch noch eine tolle Ehefrau sein, ich muss mich jetzt hübsch anziehen und auf die nächste
Party
gehen. Das
Haus spotless.
Genau, das Haus muss irgendwie toll sein und irgendwie alles. Da ist dann dieser Perfektionismus, den man irgendwie auch selber vielleicht schon auch mitbringt, ohne Mutter zu sein, sondern aus der Persönlichkeit, der dann in der Mutterrolle
vervielfacht wird.
Explodiert, wollte ich gerade sagen. Ne? Also dann bist du ja nicht nur für dich, sehe ich gut aus, ist alles gepflegt, geschön, ist dieses Kind auch gestriegelt und sitzt das alles richtig.
Ja, und funktioniert eben. Du stehst wunderbar und alles ist und es ist wunderbar. Und du hast dann auch in der Schwangerschaft ja schon diesen Glow und danach dann auch. Und die Babypfunde sind natürlich so gleich wieder weg und du schaust sofort aus wie davor. Und
was haben wir heute gelernt? Wofür brauchst du die Babypfunde?
Zum Stillen.
Zum Stillen.
Mhm.
Wie anstrengend ist das bitte? Ja. Ne, du bist ja wie eine Kochmaschine. Ne? Das ist ja halt einfach eine Dauerproduktion.
Ja.
Das braucht natürlich auch was.
Ja.
Wer hat angefangen mit so einem Wahn zu sagen, wir müssen alle danach irgendwie super skinny sein und weiß ich nicht was und alles muss innerhalb von, weiß ich nicht, 6 Wochen nach Schwangerschaft.
Zurückbouncen.
Weil es gibt ja Frauen, bei denen was passiert, super toll, alles gut. Aber es
nee,
gibt
ich hasse halt die Frauen.
Das schneiden wir raus. Nee, aber das ist wirklich so der Punkt.
Ja.
Ne? Das ist, da frage ich mich manchmal, wer macht wem den Druck?
Ja.
Wo fängt das an? Wer ist dafür offener? Wer ist dafür weniger offen? Wie passiert das, dass es dann auch so abrutscht? Weil ihr habt ab dann, ich sag mal Geburt, dann die Stillsituation, ab dann habt ihr ein bisschen nebenher gelebt.
Ja, da haben wir den Kontakt verloren, kann man sagen.
Wie habt ihr das gemacht mit der Schlafsituation?
Naja, das war also, da muss man sagen, da hat halt natürlich auch diese ganze Stillgeschichte war schwierig, weil das bei uns dann so war, also Spoiler vorneweg, irgendwann hat es dann geklappt und ich habe ganz lang gestillt.
Aha.
Aber es war super anstrengend, weil ich habe mich dann dazu entschieden, also wir sind mit der Hebamme verschiedene Optionen durchgegangen, was können wir machen. Und mein Weg war dann, dass ich abpumpe, alle untertags, alle 2 Stunden. Und nachts alle 4 Stunden. Und dass sie dann immer Flasche kriegt. Wenn es so gar nicht reicht, dann manchmal noch ein bisschen Premit dazu. Und nach dem Flaschenfüttern sozusagen, dass ich sie dann noch versuche anzulegen, weil dann ist das einfach ein bisschen entspannter. Und so war das halt vor allem auch nachts. Ich habe dann im Endeffekt eigentlich nie länger als 2 Stunden Schlaf am Stück gehabt.
Und für alle, die es nicht wissen, diese Pumpe macht saulaute Geräusche.
Oh,
und du bist wie eigentlich eine Kuh. Wie eine Kuh an der Melkmaschine.
Mhm.
Nur, dass das nochmal kurz dazwischen kommt, was das bedeutet, abzupumpen.
Ja.
Das ist auch nicht schön. Es ist ein bisschen
demütigend.
Ich wollte gerade sagen, entwürdigend.
Hier, der Wolfgang hat auch mal zu mir gesagt, er kauft mir so eine Kuhglocke dann. Aber hat nicht so ganz beigetragen zu der Situation.
Wir sagen einfach, er ist ein lustiger Mensch.
Ja, ich meine, jetzt kann ich drüber lachen an sich, aber
auch das ist so eine Message, ne? Es ist, man kann auch tatsächlich solche Brüche wieder kitten und wieder heilen und drüber sprechen und auch vergeben und verzeihen.
Ja.
Das ist ein großer Punkt, weil ihr es nicht besser wusstet und man ganz klar sagen kann, es hat keiner böswillig gemacht.
Nee,
gar nicht. Da war niemand, der gesagt hätte, so und jetzt hau ich da mal richtig
die
einen
dumme
rein.
Kuh.
Ja, oder eher der blöde Typ, der Ignorante, sondern es ist wieder, da sind wir bei der Kommunikation.
Ja.
Gut, das heißt, es hat dann geklappt.
Ja, also eben die davor, es war also super anstrengend, bis es dann geklappt hat. Aber auch vorher war schon eigentlich von Anfang an klar, der ursprüngliche Plan war, sie schläft im Anstellbett. So, dieses Babybay oder was man da eben so hat. Und die erste Nacht lag sie auch da drin. Die zweite Nacht, weiß ich noch, war unsere Nacht des Horrors, nennt ihr es jetzt immer. Also die zweite Nacht nach im Krankenhaus, als wir zu Hause waren, lag sie auch da drin und es hat halt null geklappt. Also es lag jetzt gar nicht so sehr am Stillen, sondern die lag da drin. Die hat die ganze Nacht geschrien, wirklich die ganze Nacht. Und bis 4 habe ich sie rumgetragen und um 4 habe ich dann zu Wolfgang gesagt, so jetzt, ich kann nicht mehr, jetzt bist du. Und dann habe ich noch 2-3 Stunden geschlafen und er hat rumgetragen. Und am nächsten Tag, wir waren beide also völlig fertig. Dann kam die Nachsorgehebamme und hat gesagt, oh, gute Nacht gehabt. Und wir so, Wolfgang hat erstmal die Espresso-Tasse runtergeschmissen von der Hebamme, weil wir einfach so fertig waren. Es war also völlig. Und dann habe ich gesagt, was denn? Was soll ich tun? Und dann sagt, ja, dann nimm sie halt mit ins Bett. Vielleicht ist das halt so. Und ab da hat sie dann im Bett geschlafen.
Wollen die nicht auch auf der Brust liegen, weil das wie im Bauch ist durch den Herzschlag?
Also das war toujours Körperkontakt die ganze Nacht für mich mit ihr.
Ja, man hat die auch rausgerissen zu früh, ne? Ich meine, der fehlt eigentlich 3 Wochen in dir. Das ist jetzt keine medizinische
Nee, würde ich auch so sagen.
Aber dann fragen wir denn die Theresa, wenn sie dann da ist. Aber irgendwie klingt das ja auch nicht richtig, ne? Man reißt die da raus und sagt so. Jetzt. Schaust halt, wo du bleibst.
Genau. Jetzt geht's los.
Und alle sollen irgendwie happy sein und zufrieden sein. Vielleicht waren das auch diese 3 Wochen, wo sie gesagt hat, eigentlich gehöre ich da noch rein. Lass mich wenigstens dran sein. Ja.
Genau. Und da war halt, also auch wenn man sich das jetzt, wenn ich mir so bildlich das vorstelle, also sie lag praktisch am Bettrand und dann ich und dann der Wolfgang. Also sie lag nicht zwischen uns, weil das war mir zu gefährlich in der ganzen Situation, weil der Wolfgang auch ein ziemlich Rührschlatter Schläfer ist, sage ich immer, sie bewegt sich sehr viel, ich nicht. Und da habe ich mal Angst gehabt, er rollt sich natürlich irgendwann auf das Baby drauf. Und deswegen war das so. Und dann war die Situation eben Magdalena und ich. Und ich lag dann auch meistens dann mit dem Rücken zum Wolfgang und natürlich mit der Brust zum Kind. Und so lagen wir dann und so haben wir dann geschlafen.
Wie lange? Wie lange gab es das Ehebett kinderfrei? Nicht mehr kinderfrei.
1,5 Jahre?
Ja. Und auch das ist, ne, wenn wir zum Thema zurückkommen, und das ist ja immer wieder dieses, was macht ein Kind mit eurer Beziehung? Ja. Es bedeutet auch, dass es 1,5 Jahre sein kann, dass ein kleiner, süßer Mensch da drin liegt, den man schon liebt und mit dem es auch vielleicht nicht anders geht. Oder man will es auch nicht anders, das ist jetzt auch wertfrei. Es bedeutet aber keine Sexualität im Ehebett, wo das vorher stattgefunden hat. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil man wahrscheinlich auch nicht ständig bereit ist für den Quickie zwischendurch auf der Küchentresen. So, das wäre schön und das ist in Filmen dann auch so. Aber man muss sich vielleicht auch die Frage stellen, wie lange hatten wir in unserer bisherigen Beziehung mal eine, ich sag mal, intimitätsfreie Phase oder wenig Sexualität bis keine Sexualität. Ah, okay, so die meisten Paare mal 1 Monat, 3 Monate, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann das mal auch mit Schwangerschaft und allem drum und dran und danach und ich meine Wochenbettfluss und so weiter. Also das ist
In der Geburtsfolge drüber. Es kann ja auch andere Verletzungen geben.
Genau, und da ist dann wahrscheinlich nicht der Moment so, lass uns mal wieder. Das heißt, es kann auch 1 bis 1,5 Jahre mal sein, dass es keinerlei Sexualität gibt, die von der Frau nicht ausgehen können, weil ihr Körper das erlebt hat.
Ja.
So, das heißt, die ist schuld. So, wegen der haben wir jetzt keinen Sex.
Genau, die weiß mich
ja
immer.
Auch das sind wirklich, und das klingt ja immer so, als würden wir jetzt alle davon abraten, eure Kinder sind wahnsinnig süß und super und jetzt seid ihr auch an einem Punkt, wo ihr drüber reden könnt, aber das ist vielleicht eben der Moment, wo sich Leute fragen, halten wir das aus? Schaffen wir das? Ja. Und wenn ja, oder wenn nein, wie schaffen wir das? Gehen wir vielleicht vorher schon auch zu jemandem und sprechen darüber und sagen, wie können wir denn das auch lernen, unsere Bedürfnisse zu besprechen? Ne? Was ist für ein Netzwerk da, wenn wir das Kind haben? Haben wir Großeltern da? Haben wir Freunde da, die uns unterstützen? Weil man sagt ja immer, so ein Kind wird von einem Dorf großgezogen. Und ich glaube, da ist was Wahres
dran. Man denkt sich immer, man unterschätzt es total und man braucht es wirklich.
Ja, weil wenn wir jetzt das chronologisch nochmal durchgehen, von dem Beginn, ich sag mal, der Schwangerschaft, lastet alles bei dir oder bei der Frau, dann irgendwie die Geburt, das Geburtstrauma, egal ob jetzt wirklich ein Geburtstrauma stattgefunden hat, aber es ist ein Eingriff in deinen Körper.
Klar.
Egal ob natürliche Geburt oder Kaiserschnitt, dann ist das Stillen logischerweise auch bei der Mutter. Wie lange man das auch immer machen will, liegt auch bei jedem selbst. Aber das bedeutet so ein bisschen, eigentlich hat dein Körper keinen Platz für den Partner.
Überhaupt nicht.
So, weil wenn man auch da wieder abgestillt, gerade so, jetzt bin ich auch wieder nicht in Sexy Time.
Ja, vor allem das Kind hängt ja trotzdem an dir dran. Genau. Also solange es ja nicht selber laufen kann.
Ja, aber selbst wenn du es ablegst, bist du vielleicht auch mal müde und bist nicht in, ich sag mal, die Libido ist vermutlich wenig bis nicht vorhanden.
Ja.
Da gibt es Ausnahmen, aber ich sag mal, die meisten Frauen berichten das, das ist dann da und dann sagen die Paare bei mir immer, da hat es angefangen zu kriseln, da hat er sich nicht mehr gesehen gefühlt und da war er
und immer diese Zurückweisung.
Und das ist eine Zurückweisung. Ja. Es ist auch einfach eine Zurückweisung. Ja. Ne? Also du bist ja aus einer Dynamik zu zweit. Es geht nur um dich und ihn. Es geht nur um euch zwei. Die Urlaube, die Abende, die Dates. Es geht nur um euch zwei. Und jetzt ist da auf einmal ein kleiner Muckel.
Ja.
Okay. Wow. Und jetzt schreit er, jetzt kriegt er Zähne, jetzt ist er auch irgendwie anstrengend oder krank oder so. All das eben, was dazugehört. Und auf der anderen Seite ist er eure Gene stecken da drin. Ja. Und die haben hoffentlich ein bisschen Ähnlichkeit auch mit der Mutter. Das ist sonst immer gemein. Wo man sich denkt.
Ah.
Aber es hat ja auch einen Hintergrund. Das ist ja tatsächlich so, dass das... dass Babys häufig nach der Geburt wie ihr Vater aussehen, liegt auch noch in der, ich sag mal, Steinzeit, weil die Auslese klar sein musste, das Kind gehört zu mir.
Echt?
Ja, das ist wirklich so, dass die am Anfang ganz oft wie der Vater deswegen aussehen, das war eine Zuordnung.
Okay, dann bin ich ja auch nicht so ganz beleidigt.
Also das war ja so ein bisschen, ne, in den Höhlenmenschen.
Klar, gab es keinen Vaterschaftstest.
Nein, den gab es nicht. Und deswegen ist ja auch gut, dass das irgendwie eine Zuordnung gibt. Aber irgendwie fühlt sich das immer so wie ganz viel Minus an, aber trotzdem musst du bestehen und trotzdem musst du funktionieren.
Ja.
Und wenn wir auch jetzt schon wieder langsam zum Ende der Folge tatsächlich kommen, weil wir haben noch so viele Fragen, aber vielleicht machen wir einen dritten Teil oder vierten Teil mal in der Zukunft, würde ich gerne dein Resümee hören davon, aber auch mit diesem Resümee tatsächlich so eine Idee, was gibst du den Frauen und Männern mit, was gibst du frisch backenden Eltern mit, dass du sagst, hey Leute, wenn ihr wirklich was meine Fehler nicht machen wollt oder wenn ihr es wirklich anders oder eure Fehler machen wollt, was wäre das?
Ja, also Resümee würde ich jetzt ziehen, dass man sich wirklich Gedanken macht vorher und nicht nur so praktischerweise, und das Kind kommt und dann...
Eherettungskind.
Ja, jetzt... Vielleicht auch nochmal eine eigene Folge wert. Aber weil man sich ja, also in der Schwangerschaft vor allem oder uns ging es so, man macht sich total viel Gedanken und so praktische Gedanken. Will ich so einen Geburtshocker oder in die Badewanne oder solche Sachen? Und dann brauchst du ja dann noch irgendwie einen Rückbildungskurs und Babypflege. Und da machst du dir die ganzen Gedanken und brauche ich eine Badewanne und 35 Spucktücher oder vielleicht doch lieber 350. Man beschäftigt sich ja total viel mit diesen ganzen praktischen Fragen und dass man eben nicht außer Acht lässt, dieses Kommunikationsthema wirklich schon von Anfang an, in der Schwangerschaft schon, dass wirklich Raum da ist, dass jeder sagen kann, was er fühlt und dass das vom anderen angenommen wird, dass man dann versucht, gemeinsam Lösungen zu finden und dass man sich im Vornherein darüber klar wird, dass sich eine Menge ändert, dass man sich vielleicht gegenseitig gar nicht mehr erkennt in der ersten Zeit. Also der Mann erkennt seine Frau gar nicht wieder und die Frau auch den Mann nicht. Der Mann denkt sich, boah, die hat auf einmal eben entwickelt die Ängste oder irgendwelche Panikgeschichten. So kenne ich die ja gar nicht. Vorher war die total gechillte Person und jetzt auf einmal ist alles Panik. Und so klischeehaft und die Frau denkt sich ja, also der checkt ja gar nichts, der versteht mich überhaupt nicht mehr, der ist gar nicht da für mich. Der lässt mich völlig alleine. Und dass man sich im Vornherein da drüber klar ist, dass das ziemlich wahrscheinlich passiert.
Mhm.
Und das ist so mein Resümee und mein Tipp oder mein Rat dahingehend, dass man einfach sagt, übt es vielleicht vorher schon ein bisschen, diese ganze Kommunikation. Besprecht wirklich, reden. Besprecht viel, besprecht auch wirklich dann diese Arbeitsteilung danach. Was hat jeder für Vorstellungen? Was kann auch jeder leisten? Was kann man auch ertragen? Was kann eben der Mann häufig, wie lange kann der sagen, okay, keine Intimität mit meiner Frau? Und dass man das wirklich vorher klärt, so unromantisch sich das anhört und so schwierig, aber das wäre mein Tipp.
Ja, ist ein schöner Tipp, vor allen Dingen ein schöner Tipp von jemandem, der das eben erlebt hat und durchgemacht hat. Und auch heute wieder vielen Dank für deine offenen Worte, für deine ehrlichen Emotionen. Mein therapeutischer Tipp, den ich euch auch noch mitgeben würde, allen, die dazuhören, lieber früher als später zum Paartherapeuten.
Ja, unbedingt.
Also wenn ihr euch da irgendwo jetzt wiedergefunden habt, dann lieber früher als später, wenn es der Therapeut nicht sein kann oder weil es keine Möglichkeit gibt oder es gibt ja viele Gründe, vielleicht sogar irgendeinen ganz engen Freund holen, mit dem man irgendwie als Mediator spricht und sagt, ja, hey, pass auf, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber schreibt euch Briefe, wenn es irgendwie nicht geht.
Ja. So,
schreibt
einen Brief,
wie geht's mir oder was ist los? Und sie sagen ja diese Frage ganz salopp oft, wie geht's dir, was machst du oder so. Fragt euch das auch ohne Kinder schon. Das ist ja nicht nur für Kinder, aber auch gerade, wenn das Kind da ist, so, wie war der Tag?
So ganz ehrlich.
Ja, so ganz ehrlich. Und dann auch nicht genervt sein bei der Antwort. Und ich stelle die Frage, ob man das denen unterstellt oder ob sie wirklich genervt sind. Aber so ein, es war ein Heulentag. Und man nicht denkt, ja, was hast du denn gemacht? Der Haushalt sieht aus wie Sau, es ist nichts gewaschen, zu essen steht auch nichts auf dem Tisch.
Ist den ganzen Tag auf der Couch gelegen.
Genau, naja, und wahrscheinlich hat dieses Kind halt dann einfach so einen Tag gehabt, wo du nichts machen konntest. Ja. Und ja, diese gibt's, diese Tage, und die werden hoffentlich auch Männer haben. Und da kommen wir auch wieder zum ersten Tipp. Überlegt euch ganz genau, was ist die Aufteilung, wenn dieses Kind auf der Welt ist, auch schon in der Stillzeit, wie kann man das irgendwie vereinbaren, dass man sagt, naja, man macht vielleicht das Wochenbett zusammen, weil, wie gesagt, dazu gibt es eine extra Folge, wie wichtig das ist und wie das in den Jahren an Wichtigkeit verloren hat. Aber gibt es die Möglichkeit, Stunden runterzugehen und einen Tag frei zu haben, wo die Frau einfach in Ruhe duschen kann oder mal zum DM gehen kann oder einfach so die Dinge tun kann und schlafen kann und wo er einfach auch merkt, was dann so passiert mit diesem Kind. Sprecht euch einfach ab, dass man sagt, okay, ich bin nicht bereit dazu, weil dann ist ja auch immer eine berufliche eigene Definition das Problem. Ja. Also Reden ist da natürlich. Und es gibt eben wirkliche leichte Möglichkeiten. Ich empfehle Paaren auch manchmal einfach so ein Glas irgendwo reinzulegen oder eine Box. Mhm. Und da schreibt man einfach so ein Thema drauf, worüber man sprechen möchte. Und jeder kann an dieses Glas oder an die Box immer rangehen. Und man hat einen festen, weiß ich nicht, Sonntag früh, wo man dann irgendwie frühstückt oder einen Spaziergang macht und sagt, hey, pass auf, die Woche ist mir aufgefallen. Das klingt jetzt alles so gestelzt und so. Die Therapeutin, die immer über alles reden will. Aber wenn es eine Sache da gibt, nichts verpassen, weil du kannst auch in was Postnatales reinrutschen, gerade durch das Thema Stillen, die Hormone und das ist so, ab wann ist es dann eigentlich eine postnatale Depression, wann ist es ein Baby-Blues in Anführungszeichen, wann ist es ganz normal und gehört dazu und wir müssen nur nicht mit Perfektionismus kommen und dein Partner sollte das irgendwie mitverstehen, mitverfolgen können, also das ist mein Rat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, liebe Ronny. Wir freuen uns schon auf jetzt dann wieder in 2 Wochen, dann ist nämlich tatsächlich auch die Folge Kommunikation in der Partnerschaft generell. Da gehen wir nochmal viel tiefer rein und auch in viele andere Themen werden wir noch tiefer reingehen. Wir hoffen, dass euch jetzt mal erstmal die ersten 2 Folgen zu dem Thema gepasst haben oder gefallen haben und sind wieder für alle Kritik oder auch für Lob offen und freuen uns, wenn wir dem einen oder anderen einfach einen guten Punkt mitgeben konnten oder vielleicht auch geholfen haben mit unserer offenen Kommunikation.
Würde mich freuen.
Mich auch. Wir sehen uns in 2 Wochen.
In 2 Wochen mit Wolfgang.
Stimmt. Nee, der kommt in der 3. Folge. Da kommt das Thema Paartherapie. Das 3. Folge.
Sorry.
Ja, ihr müsst auf Wolfgang noch 2 Hälften verzichten.
Nochmal, aber wird auch super. Aber nächste
Folge. Und ihr könnt uns gerne sagen, es ist zu lang, zu kurz, zu tief, zu das, zu dies. Sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns über alles. Und somit sagen wir Tschüssi.
Und Servus.